In der heutigen Episode Diversify Deals sprechen Paul und ich natürlich, wie soll es sein, über Trumps Zolloffensive und wie diese Offensive die IPO-Laune dämpft. Wir sprechen über TikTok. Eventuell ist nun endlich ein Käufer für den US-Markt gefunden. Und im Deep Dive gehen wir zum Automobilhersteller Rimac. Viel Spaß!
Diversify. The Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Diversify Deals. Paul, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Paul, ich meine, wir nehmen heute auf. Heute ist Dienstag, der 8. April. Die Folge geht live diese Woche Freitag, aber wir müssen ja schon mal so einen kleinen Recap machen. Ne? Also gestern habe ich viel gelesen, schwarzer Montag an den Börsen. Wie hast du es wahrgenommen und hast du noch deine Wohnung oder musst du jetzt unter einer Brücke schlafen?
Sehr gute Frage. Natürlich sofort alles verkauft und ab jetzt nur noch Pasta mit Pesto bis ans Ende aller Tage. Nein, ich habe es, also wir haben es ja, es deutete sich ja schon am Wochenende an und auch am Freitag so ein bisschen. Ja. Ich habe ehrlicherweise das gemacht, was die Morning Crunch Leser gemacht haben. Wir hatten nämlich eine Umfrage, auf die haben so etwa fast 5000 Leute geantwortet. Genau zu dem Thema, wie geht ihr damit um? Die Antwort war, fast 80% machen absolut gar nichts oder kaufen nach an Aktien, also Public Markets. Ich habe es ähnlich gehandhabt. Glaube ich, darf ich hier auch sagen, no financial advice, aber ich glaube, war jetzt nicht der Zeitpunkt, um panisch Dinge zu verkaufen. Ich habe aber auch nicht in die andere Richtung, das haben wir auch gesehen bei einzelnen Leuten, ich habe auch nicht in die andere Richtung irgendwie Shorts auf den DAX oder ich weiß nicht was gekauft oder Put-Option. Das glaube ich, einfach aussitzen und an Private Markets denken.
Das ist tatsächlich ein gutes Stichwort, also ganz, ganz gesund, sage ich mal, Füße stillhalten.
Wie war es bei dir?
Ja, genauso. Also ich habe auch jetzt nichts irgendwie gekauft Richtung Shorts und auch nichts irgendwie, ehrlicherweise auch nicht nachgekauft, aber halt einfach auch nichts an den Sparplänen pausiert, sondern war tatsächlich, ich sag mal so, man war tatsächlich als Trade Republic und Scalable-Kunden auch ganz froh, dass man gar nicht aufs Depot zugreifen konnte, man wusste gar nicht, wie stark man im Minus war.
Ja, wobei ich war in der App und habe einmal diese Fehlermeldung bekommen gestern, wo dann so steht irgendwie Error, ich weiß nicht, irgendwas. Ich habe es in Screenshot gemacht. Schon ein bisschen komisches Gefühl. Wenn du so kurzfristig so denkst, ja, okay, aber die haben es ja dann gut gerettet. Also es war ja tatsächlich nur eine Störung im Portfolio. Man konnte ja durchgehend verkaufen und kaufen. Trotzdem, genau, beim nächsten schwarzen Montag dann drauf achten, dass sie da vorbereitet
sind. Wobei, lustigerweise, ich hatte tatsächlich geschaut, und zwar als ich gestern Morgen saß ich in der Bahn und wollte eigentlich bei Trade Republic mal schauen, wo gerade so der Nasdaq Short ist. Also ich hätte nicht kaufen können. Also ich hätte nicht kaufen können tatsächlich. Also das ist dann auch immer dazu, was man machen kann und was nicht. Ich habe nicht probiert, ob ich was verkaufen kann. Hab das ähnlich gehandhabt, so wie du. Ja. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einfach der gesündeste Weg. Daher auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sicherlich auch fleißig abgestimmt haben bei euch bei der Umfrage. Ja. Nicht verkehrt, aber nichtsdestotrotz belastet es ja auch den Private Market auf eine gewisse Weise. Und zwar, wenn wir Richtung Exit Kanäle mal schauen, beziehungsweise wenn wir Richtung Exit-Kanal sprechen, reden wir ja meistens über IPOs, also über Börsengänge. Da haben wir jetzt in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen. Wir haben über Klarna hoch und runter gesprochen. Das wird ja überall geschrieben und in manchen Medien konntest du auch sogar schon Klarna-Anteile kaufen, obwohl sie nicht an der Börse waren. Aber ja, du hast es uns mitgebracht im Bigger Picture. Also die ganze Zolloffensive von Trump dämpft so die IPO-Laune.
Genau, ich glaube, die Volatilität, die da jetzt von dieser Zolloffensive, ist ja schon fast untertrieben, von der Zollpolitik ausgeht, die fügt natürlich dazu, dass besonders die ganz großen Firmen, die Börsengänge geplant haben, jetzt erstmal nochmal die Füße stillhalten. Also ganz besonders, was Sie angesprochen, Klarna, da war mal ein Börsengang mit so etwa 15 Milliarden geplant. Der wird sicherlich auch noch stattfinden und auch nicht erst in 5 Jahren, vermute ich mal. aber ja. Jetzt sofort rein in dieses Q1, Q2 Chaos, das will jetzt keiner, macht ja auch Sinn. Stell dir vor, du, ne, du gehst jetzt, du lässt dich jetzt listen und fällst dann in dieses schwarze Loch der letzten paar Tage rein. Das natürlich will keiner, der ein IPO anstrebt. Ähnlich geht das jetzt auch bei Medline, die sind noch deutlich größer. Medline hat ein 50 Milliarden IPO angepeilt. Auch der liegt jetzt erstmal etwas auf der, ja, auf, sagen wir mal, auf Eis. eToro und ein paar andere, alle beobachten jetzt so ein bisschen. Die einzigen, die sich rausgetraut haben, sind CoreWeave.
Okay.
Die sind vor ein paar Wochen, schon Ende März, an die Börse gegangen. Das lief auch ziemlich gut, ja. Also inzwischen 18% über dem IPO, also über dem Ausgabepreis. Ja, aber ist auch ein Tech-Anbieter, die ich glaube, also die Zahlen sind bestechend gut gewesen letztes Jahr. Also KI-Infrastrukturanbieter profitieren natürlich unabhängig davon, wie jetzt die Weltlage ist, ganz gut von dem Hype.
Ja, es ist spannend, dass sie sich rausgetraut haben. Ich habe gerade oder beziehungsweise heute, glaube ich, auch gelesen, stand in Sifted, der CFO von Monzo. Also für alle, die Monzo nicht kennen, ja, Neobank aus UK, deutlich, deutlich größer als N26. Und der CFO hat ganz offen über IPO-Pläne gesprochen, also jetzt gar nicht so irgendwas denied, sondern ist da wohl noch ganz guter Dinge. Bin gespannt. Ja. Also es dämpft halt auf jeden Fall die irgendwie schon die ganze Zeit drum rumtänzeln. Da fragt man sich dann aber auch, okay, ist das alles schon so safe, wenn sich dann, dass man lieber sagt, na, wir warten vielleicht doch noch mal lieber, oder ist es dann auch so ein bisschen, dass sich dann dort auch wieder die, ja, Qualität so durchsetzt, dass sie sagen, okay, ist jetzt egal, wir machen trotzdem IPO.
Genau, das ist die Frage. Und ich glaube, die Verbindung zu uns ist natürlich auch die Frage, wie, was das mit Public Markets macht. Ne? Ich glaube, es ist ja so ein bisschen zweischneidiges Brett. Auf der einen Seite heißt es ganz logisch, wenn Firmen nicht öffentliche Kanäle suchen, um sich zu finanzieren, also nicht Richtung IPO denken, dann gucken sie natürlich eher auf Private Markets,
ja,
und schauen nochmal Richtung privater Finanzierungsstrukturen. Das heißt, da tun sich vielleicht nochmal Chancen auf, gerade so für Private Equity und auch andere Fonds. Und auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch ein bisschen eine Verschiebung vom Payday, ja, also da hatten wir auch schon öfter drüber gesprochen. Nach 2024 haben jetzt viele PEs und auch LPs in den Fonds darauf gesetzt, dass jetzt langsam mal die große Exit-Welle kommt und der Payday. Das bleibt jetzt auch erstmal aus. Aber klar, ich meine, am Ende ist das eine Verschiebung, die jeder irgendwie nachvollziehen kann gerade. Insofern ist das, glaube ich, jetzt kein Problem für die Industrie insgesamt.
Nee, genau. Also ich meine, und was man an der Stelle ja auch betonen muss, und das wissen ja auch die Zuhörerinnen und Zuhörer als auch mittlerweile ausgewiesene Private Market Experten, ist der IPO nicht der einzige Exit-Kanal für einen Fund. Ne? Also ich meine, 2023, und wir werden wahrscheinlich die Zahlen jetzt auch für 2024 demnächst bekommen für den Secondary Market, der hat ja geboomt. Und wenn es da eine Verschiebung gibt hinsichtlich die IPOs, ja, gebe ich dir recht, da werden einige Funds werden da Probleme bekommen. Aber es zeigt halt auch mal wieder, in dieser Anlageklasse musst du, wenn du investiert sein möchtest, auch diversifiziert sein. Ne? Also du kannst in Primary Funds investieren, wo du dann wirklich irgendwie Verkaufsdruck hast, oder du investierst halt auch gezielt in Secondary Funds, die halt genau drauf warten und sagen, ja, okay, alles klar, jetzt hat der Fund, der hat Druck, der hat gedacht, Klarna geht raus, Klarna geht an IPO, ich muss jetzt meine Anteile loswerden, weil meine Laufzeit ist vorbei, und dann steht ein Secondary Fund da, also ein Sekundärfonds, und sagt, ja, toll, die kaufe ich mir jetzt günstig ein und profitiere dann davon. Deswegen an der Stelle auch nochmal immer wichtig zu erwähnen, auch das mal ganz mal in den Kontext zu setzen, nur weil jetzt IPOs verzögert sind, heißt nicht, dass Private Equity keine Werte schafft oder kein
nichts
passiert.
Genau, ich glaube, das ist die Kernmessage. Ne? Es wird ein spannenderes Umfeld für Fonds fast eher, ja. Weil der, sagen wir mal, der Standardweg jetzt so ein bisschen schwieriger wird, da tun sich ganz neue Chancen auf. Deswegen auch da werden wir drüber schreiben, wie du sagst. Ich warte jetzt mal gespannt auf die Secondary-Zahlen, die jetzt demnächst dann kommen, zumindest für 24. Da wird sich was bewegen, aber vielleicht auch ein guter Übergang, ehrlicherweise, zu unserem nächsten Thema.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben drüber gesprochen, wir haben auch, glaube ich, drüber spekuliert, wenn wir Richtung Social Media und TikTok
Genau.
Schauen, da hat ja Donald Trump sich als Retter aufgeschwungen damals und das und die Plattform, die ganze, ja, waren es 6 Stunden offline waren in den
Ah.
USA, hat sie wieder angeschmissen, ist in den Maschinenraum gegangen und hat wieder auf Start gedrückt und ist jetzt dabei, einen Käufer zu finden für TikTok US. Und so wie ich das oder so wie es viele berichten, ist Andreessen Horowitz mit seinem Fund dort in der Pole Position, Paul.
So ist es, aber genau, man weiß natürlich bei diesen Verhandlungen nie, wer so richtig in der Pole Position ist. Es ist ja ein kleines Hin und Her. Es geht ja darum, dass TikTok offiziell jetzt bis zum 5. April hätte verkauft werden müssen in den USA, also das der USA-Arm von ByteDance. Jetzt ist es nochmal verlängert worden um 75 Tage. Das ist die zweite Verlängerung. Wir hatten schon eine. Und ja, aktuell sieht es so aus, ja, dass die 2024er Umsätze als Grundlage genutzt werden für diesen Verkauf. Also in den USA waren das 12 Milliarden Umsatz, die TikTok generiert hat.
Genau,
Und
global waren es knapp 40 Milliarden, also 36 Milliarden. Also das ist jetzt auch nichts Kleines. Und du hast ja gerade gesagt, das ist ein bisschen die Frage, ob es auch wirklich, also dann der Fund von Horowitz ist oder es werden ja die anderen Namen weiterhin kolportiert: General Atlantic, KKR, Blackstone oder vielleicht doch Elon Musk.
So, wie immer, wir wissen es nicht. Es kann sich immer noch schieben, also und verschieben. Aber vielleicht nochmal der eine Satz und dann können wir in den Deep Dive rüber. Diese Zahlen, ne? Also 12 Milliarden Umsatz 2024 in den USA, das ist, das klingt erstmal nach wahnsinnig viel Geld, ist aber im Vergleich jetzt zu einem Meta gar nicht so dominant, ne? Also Meta sind so knapp, ja, 165 Milliarden, die allein in den USA erwirtschaftet wurden. Also genau, da ist dann, was
Ja,
ist das
wobei
Faktor
man
12, 13,
ja.
ja, größer, natürlich viel größeres Ökosystem und drumherum. Ich, nur um das mal so ein bisschen zu kontextualisieren, weil wir immer von TikTok,
Ja.
Instagram und so weiter reden. So richtig hat die Monetarisierung auf TikTok noch nicht reingekickt wie in den anderen Plattformen.
Ja, wobei ich tatsächlich das Potenzial dessen, wenn das halt wirklich TikTok US übernommen wird von einem ja, US-based Company, glaube ich, dass da schon noch mal deutlich mehr passieren wird. Ich glaube, es war ja tatsächlich jetzt 24, war ja auch sehr stark von Unsicherheit geprägt, weil man nicht genau wusste, was passiert. Also gibt es einen Käufer oder wird es tatsächlich verboten? Und es war ja tatsächlich wirklich auch kurzzeitig dann verboten. Super spannend, auf jeden Fall das in die Relation zu setzen. Was natürlich auch mal spannend wäre so zu vergleichen, wie so der Umsatz von Meta am Anfang war, also als beziehungsweise immer so nach Maturity zu vergleichen, können wir ja mal für nächstes Mal mitnehmen,
Nehmen wir uns
aber
mit.
trotzdem immer super wichtig, das mal in den Kontext zu setzen.
Absolut, absolut.
Du hast
Gut.
es angesprochen, Deep Dive, Paul.
Genau.
Und zwar etwas, was natürlich jeden Zuhörer und jede Zuhörerin bewegt. Wir reden über Automotive.
Genau. Wir haben auch einen Automotive Crunch für alle, die so vom Automotive-Thema begeistert sind. Da gibt es sogar ein eigenes Briefing für. Genau, ich habe mitgebracht einmal die Diskussion über die Übernahme, also der Hypercar-Hersteller aus Kroatien, Rimac und Will gerne die Anteile an dem Joint Venture vor allen Dingen mit Bugatti übernehmen. Und das will, genau, da sitzt bisher noch Porsche mit drauf. Die größere Story, und das ist ja das Spannende hier, ist natürlich das Thema Konsolidierung im Automarkt. Vor allen Dingen, das ist jetzt nochmal ein Sondersegment, dieses Hyper-Luxus-Segment Richtung Hypercar, Supercar. Aber es ist ja schon spannend, ja, wie sich jetzt die Joint Ventures auch neu strukturieren im Zuge der, sagen wir mal, grundsätzlichen Veränderungen im Automobilmarkt, vorsichtig ausgedrückt.
Ja, du, ich muss fairerweise sagen, dass ich gerade mal nebenbei googeln musste, wie
Ja. Welches
Rimac
Auto du dir als
oder
nächstes kauft?
das genau, welchen Rimac ich mir als nächstes kaufe. Ich weiß nicht, ob ich richtig ausspreche. Also ich habe tatsächlich jetzt fairerweise, bevor ich einmal reingeschaut habe in die Notizen, auch noch nie davon gehört.
Ja, siehst du? Deswegen bringe ich ja manchmal mal Sachen mit von von Elon Musk und Donald Trump, die jeder kennt, dann mal zu den kleineren Deals.
Genau.
Abseits.
Genau, von den Autos, von denen Elon Musk wahrscheinlich 5 in der Garage stehen hat.
Genau. Die wahrscheinlich zu langsam sind. Genau. Also die Story kurz erzählt ist, Rimac hat ein Joint Venture mit Bugatti und möchte da eben diese Anteile jetzt übernehmen auf einer 1-Milliarden-Bewertung. Das ist jetzt nicht groß, ja, also klingt jetzt im Vergleich zu dem, was wir gerade besprochen haben, nicht gigantisch. Mhm. Ist natürlich für das Segment schon ein spannender Deal. Also, ist auch ein bisschen komplizierter,
so wie ich es gerade verstehe, wollen sie Porsche rauskaufen aus dem Joint Venture, ne?
Genau.
Okay.
Und Porsche hält aber zusätzlich noch 21% an Rimac. Also es ist so ein bisschen Multi-Layer-Deal. Und am Ende geht es um schnelle Autos, die 400 km/h und schneller fahren. Und gerne von tschechischen Milliardären auf deutschen Autobahnen gefahren werden. Da gab es ja einen Skandal, Aufschrei, dass da jemand mit 417, glaube ich, über die deutsche Autobahn gebrettert ist. Das, genau, ist das Autosegment.
Aber war das ein Bugatti oder war das ein Rimac? Oder war das was anderes?
Das war ein Bugatti. Ziemlich sicher.
Genau. Okay. Ja. Nee, aber ja, natürlich, ist natürlich ein sehr, 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 sehr spezielles Feld, aber nichtsdestotrotz, wie du sagst, ist, wenn wir uns das Bigger Picture angucken in Richtung Konsolidierung, es geht quasi dort auch zusammen und ich sehe gerade, die Autos werden in Frankreich sowie Kroatien gefertigt. Hast du da noch mehr Input, seit wann Porsche da quasi mit dabei ist?
Also seit das wann muss Porsche ich immer nachschauen, das weiß ich auch nicht aus dem Kopf. Das können wir gerne mal nachliefern.
Mhm.
Oder ich schaue es mal ganz kurz nach.
Ja, sehr, 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 sehr gerne. Ne? Also ich meine, grundsätzlich, also wenn man das Ganze jetzt auch nochmal wahrscheinlich in ein größeres Bild setzt, ne, also wie du auch selber gerade gesagt hast, ne, also der ganze Vorstoß könnte da taktisch motiviert sein von Rimac, um den Unternehmenswert einfach zu steigern. Und eventuell vielleicht sogar nochmal auf eine andere Übernahme sich vorzubereiten, ne? Also einfach den Wert zu steigern und sagen, okay, alles klar, wir kaufen Porsche da jetzt raus. Aber wir haben vielleicht schon noch einen anderen Interessenten, der angeklopft hat und der vielleicht ein bisschen mehr als 1 Milliarde bezahlen möchte.
So ist es, genau. Und Porsche, glaube ich, kann das Geld gerade ganz gut gebrauchen. Die haben andere Projekte. Und genau, insofern ist das, glaube ich, ein Deal, der sich angeboten hat. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also Porsche ist 2018 eingestiegen und hat dann ursprünglich mit 15%, hat dann seine Anteile nochmal erhöht über die Jahre. Also 2021, 2023 und so weiter. Das heißt, ist noch ein relativ frischer Deal.
Relativ frisch, aber ich gehe davon aus, dass wenn es jetzt mit 1 Milliarde bewertet wird, dass Porsche da auch seine Anteilswert ganz gut steigern konnte.
Da gehe ich auch mal von aus, genau.
Super, gut. Paul. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Diversify Deals. Ich bedanke mich bei dir.
Ebenso.
Falls Fragen aufkommen, wie immer an hello@morningcrunch.de oder an hello@investnow.com. Oder schreibt uns einfach auf LinkedIn. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Auf Wiedersehen. Ciao.